Heute bei «Apropos» Wahlkampf in Deutschland. Ende Februar wählt Deutschland ein neues Parlament und eine neue Regierung. Und zuerst alles nach einem gemütlichen Sieg für die CDU und Friedrich Merz ausgesehen.
Ich bin nicht länger bereit, nur weil möglicherweise die Falschen zustimmen, im Deutschen Bundestag das Richtige nicht mehr zur Abstimmung zu stellen. Das mache ich nicht mehr.
Doch dann hat der psychisch kranke Asylbewerberin Aschaffenburg eine Gruppe von Kindern mit einem Messer angegriffen. Und seither ist alles zu unter Obsi. Die CDU hat noch vor der Wahl einen harten Asylplan durchsetzen und hat dafür mit der rechtsextremen AfD zusammengeschafft. Die Folge davon, Kritik von allen Seiten, tausende Menschen auf der Strasse und plötzlich ist es nicht mehr sicher, ob der neue Kanzler von Deutschland wirklich Friedrich Merz heisst. Was passiert da gerade bei unseren Nachbarn? Was hat die Wahl auch für Folgen für uns? Über das reden wir heute in der neuen Folge von «Apropos» im Dächer-Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Und zwar machen wir das mit Dominik Eigenmann, im Deutschland-Korrespondent vom Tagesanzeiger. Ich heiße Philipp Loser. Hallo Dominik.
Salut Philipp.
Die Botschaft lautet: Nein zu Hass, nein zu Rechtsextremismus!
Dominik, ich würde unser Gespräch gerne in Berlin anfangen, am Sonntag. Über 160'000 Menschen haben sich versammelt, um zu protestieren. Gegen was?
Ja, wenn man die Demo gesehen hat, dann hat man schnell festgestellt, dass die Leute gegen ganz verschiedene Sachen demonstriert haben. Grundsätzlich haben sie dagegen demonstriert, dass in den letzten Wochen die Christdemokraten von Friedrich Merz, da gehört die CSU auch dazu aus Bayern, also die Christdemokraten von Friedrich Merz, das erste Mal im Bundestag Stimmen angenommen haben von der AfD für einen eigenen Antrag, der deswegen auch eine Mehrheit bekommen hat. Die Parteien, die sich demokratisch nennen in Deutschland, das sind alle außer der AfD. Dass die Parteien mit sich selber abgemacht haben, dass man mit der AfD nicht zusammenarbeitet, das nennt man in Deutschland Brandmauer, in Anführungs- und Schlusszeichen. Und letzte Woche ist zwar nicht die Brandmauer eingestürzt, aber es sind doch ein paar Ziegel aus der Brandmauer gebrochen worden, weil das natürlich ein Tabu ist, dass man einen Antrag stellt, von dem man schon im Vornherein weiß, dass er nur mehr die Mehrheit bekommen könnte, wenn die AfD mitstimmt. Und an dieser Demo jetzt hat man gegen das Loch in der Brandmauer demonstriert, man hat gegen den Friedrich Merz demonstriert, man hat gegen die AfD demonstriert, man hat gegen, was die Demonstranten sagen, eine unmenschliche Asylpolitik, die da soll betrieben werden, demonstriert, weil um das ist es in der Sache gegangen, bei diesen Anträgen und bei dem Gesetz von letzter Woche. Also es sind da sehr viele Gründe zusammengekommen, warum die Leute auf die Straße gegangen sind.
Ich würde gerne kurz bei dieser Brandmauer bleiben. Über die haben wir jetzt viel geschwätzt in den letzten paar Tagen. Woher kommt das Konzept genau?
Ich würde es nicht ein Konzept nennen. Es ist auch nicht in dem Sinne ein Dogma. Es ist eigentlich eine Selbstverpflichtung der Parteien. Also die Parteien haben sich selber entschieden, dass sie gesagt haben, es gibt Parteien, die sind so extremistisch. Und zwar gilt das in der Anfangszeit von der Bundesrepublik Deutschland, hat das vor allem für linksextremistische Parteien, also kommunistische Parteien gegolten. Und aber auch für neonazistische, besser gesagt, Entschuldigung, altnazistische Parteien. Und heute, dass eigentlich wenig bis keine linksextremistischen Parteien mehr gibt, gilt es vor allem für die Alternative für Deutschland, eine Partei, die den Verfassungsschutz zumindest in Teil als rechtsextremistisch anschaut. Und die Parteien, wie gesagt, also die Parteien, die dürfen alle mit der AfD koalieren, sie dürfen alle mit ihren Stimmen. Es gibt keinen Grund, warum das nicht demokratisch wäre. Nur die Parteien, alle von links bis rechts, haben gesagt, wir wollen das nicht. Und der Grund dafür ist eigentlich, dass die Bundesrepublik nach der Katastrophe vom Zweiten Weltkrieg und vom Holocaust, wo das Hitler-Regime begangen hat, der Meinung war, wir dürfen den neuen Staat nur mehr gründen, wenn das Wichtigste, was in seinem Zentrum steht, das Bekenntnis ist, dass es nie mehr zu einer so einer Katastrophe darf kommen. Also, dass nie mehr Extremisten Deutschland regieren. Und aus dieser Selbstverpflichtung vom «Nie wieder» und von dem Bekenntnis zum «Nie wieder» ist so etwas wie die Brandmauer geworden. Um vielleicht den Blick ganz ein bisschen zu weiten, in Frankreich gibt es das Gleiche auch. Dort heisst es einfach anders. Das heisst Cordon Sanitaire. Also man zieht sozusagen einen Schutzring, einen hygienischen, um gewisse Parteien. Also früher hätte man das machen können, um Kommunisten, da sind die aber allerdings zu gross dafür. Später hat man es gemacht um den Front National von Jean-Marie Le Pen. Und heute macht man es zumindest auf der Linken mit der Partei von Marine Le Pen. Also das gibt es nicht nur in Deutschland, aber in Deutschland, glaube ich, ist es so stark in der Gesellschaft verankert wie in keinem anderen Land in Europa.
Und das gilt auch in dem Fall, wenn eine Partei wie die CDU bei gewissen Vorschlägen gleicher Meinung wäre wie die AfD jetzt in dem Fall.
Ja. Also bei der Asylpolitik ist es ja so, dass nach den Anschlägen, auf die wir vielleicht auch noch zu reden kommen, oder nach den Bluttaten verschiedener Art, die Christdemokraten von Friedrich Merz einen Fünf-Punkte-Plan beschlossen haben, wo sie im Wesentlichen wollen die Grenzen schliessen für Asylsuchende, die Deutschen, und möglichst viele von den Leuten, die das Land eigentlich müssten verlassen, einsperren, damit man sich auch schneller loswerden kann. Und der ganze Fünf-Punkte-Plan war etwas, das vorher in dieser Schärfe eigentlich nur die AfD verlangt hat. Also kurz gesagt, CDU und CSU haben das Asylprogramm von der AfD kopiert, worüber sich die AfD auch ziemlich beklagt. Aber weil natürlich CDU und CSU im Parlament ganz eine andere Rolle spielt als eine Randpartei wie die AfD, mit der niemand zusammenarbeiten will, hat das natürlich in einem Parlament, wo keine richtigen Mehrheiten mehr da sind. So ist es ja im Moment. Kurz vor der Wahl, hat das für Unordnung gesorgt. Und deswegen hat überhaupt Situationen entstehen können, dass zum Schluss CDU sich muss sorgen oder darauf hoffen, dass die AfD einen Antrag für ihre zustimmt.
Hinter diesem Sinneswandel steht Friedrich Merz, gleich Friedrich Merz, der noch vor ein paar Monaten gesagt hat, dass die Brandmauer für immer gilt.
Diese AfD ist nicht die Alternative für Deutschland. Das ist der Abstieg für Deutschland. Und das ist eine tiefe Zäsur, meine Damen und Herren, dass wir überhaupt eine solche Partei mittlerweile in fast allen Parlamenten sehen und sehen müssen. Diese Partei ist ausländerfeindlich, diese Partei ist in großen Teilen extremistisch, rechtsextremistisch bis hin zur Verfassungswidrigkeit. Und mit einer solchen Partei wird es unter meiner Führung der CDU keine Zusammenarbeit geben, meine Damen und Herren. Das gibt es heute nicht, das gibt es morgen nicht und das gibt es auch nach der nächsten Bundestagswahl nicht. Das kommt schon aus moralischen Gründen für uns nicht in Frage.
Bevor wir uns dem Sinneswandel zuwenden, würde ich gerne kurz über den Merz reden. Für was steht er und warum war eigentlich so klar gewesen, dass er der neue Kanzler wird?
Ja, der Friedrich Merz ist eigentlich ein Wiedergänger von der deutschen Politik. Er ist ein Politiker, der in den 1990er Jahren bekannt worden ist, der ums Jahr 2000 herum einer der Rivalen war von Angela Merkel, bevor sie dann selber Kanzlerin geworden ist. Und er ist als grosses politisches Talent von Angela Merkel auf die Seite geschoben worden. Das hat zwei Gründe gehabt, warum sie das gemacht hat. Sie hat Macht wollen, er auch, und sie war stärker gewesen. Und der zweite Grund war, sie hat eher eigentlich eine liberale Vorstellung von der Christdemokratie gehabt. Und für sie ist als Christliche an der Christdemokratie, sie ist ja im Pfarrhaus aufgewachsen, das Christliche ist ihr relativ wichtig gewesen, auch wenn sie das nicht vor sich hergetragen hat. Der Friedrich Merz ist eher ein wirtschaftsliberaler, konservativer, der auch recht kulturkonservativ sein kann. Und es hat also auch politische Gründe gehabt, warum sie ihn auf die Seite gedrängt hat. Und wenn ich sage, er ist ein Wiedergänger in der deutschen Politik, der Friedrich Merz hat dreimal versucht, Parteivorsitzender zu werden, nachdem Angela Merkel ihr Amt abgegeben hat. Beim dritten Mal ist es ihm gelungen. Und er hat, das muss man ihm als gut halten, er hat die Partei, die Christlich-Demokratische Union Deutschlands, wieder geeint. Er hat ihr wieder ein neues Programm verschafft. Das Programm, weil die CDU in der Opposition war, ist es konservativer, als es vorher war. Aber er hat die Partei sozusagen wieder neu in der Opposition zu neuer Stärke gebracht. Und ich glaube, wenn ich Wiedergänger sage, gleichzeitig, man merkt schon, dass er, also er ist fast 70 Jahre alt, wenn er sollte jetzt Kanzler werden. Und man merkt schon, dass er auch, was seinem politischen Typus angehört, so ein bisschen für einen Konservatismus älterer Schule steht.
Und bevor den Ereignissen, die wir nachher darüber schwätzen, ist wie klar gewesen, dass die CDU und mit ihm und mit der Partei der Friedrich Merz das wird gewinnen, Ende Februar?
Also es ist natürlich so, dass die Christlich-Demokratische Union ist eigentlich meistens in der Vergangenheit die stärkste Partei in Deutschland gewesen. Deutschland ist wie die Schweiz ein strukturell eher konservatives Land, alles in allem. Auch wenn die Sozialdemokraten ab und zu regiert haben und einen Kanzler gestellt haben, ist es eigentlich normal gewesen, dass Christdemokraten das Land regiert haben. Insofern ist es keine Überraschung gewesen, dass nach ein paar Jahren sozialdemokratisch-grün-liberaler Regierung Christdemokraten wieder die beste Chance haben zu gewinnen. Beim Friedrich Merz war es so, er hat die Tour und die Tortur, Parteivorsitzender zu werden, nur auf sich genommen, weil er gewusst hat, eigentlich winkt die Kanzlerschaft und ich will Kanzler werden. Und ursprünglich war natürlich einer der Gründe auch, Kanzler werden, um zu zeigen, dass er es besser kann als Angela Merkel.
Das war alles ganz klar gewesen, bis eben letzte Woche, bis zum Antrag von Friedrich Merz im Bundestag.
Wenn es hier heute eine solche Mehrheit gegeben hat, dann bedauere ich das.
Was ist genau passiert? Warum hat er den 5-Punkte-Plan im Bundestag gebracht?
Also man muss schon sagen, das Entsetzen über das, was in Aschaffenburg passiert ist, im ganzen Land gross war. In Aschaffenburg hat ein afghanischer Asylbewerber, der eigentlich nicht mehr hätte sollen in Deutschland sein, der starke psychische Probleme hat, wahrscheinlich krank ist, hat mit einem Messer eine Kita-Gruppe angegriffen, ein Kind tötet, ein Zweijähriges, ein Mädchen schwer verletzt, einen Erwachsenen tötet, der zur Hilfe kommen wollte, und noch einen Menschen schwer verletzt. Also, das war ein schrecklicher Tag. Und natürlich hat man nach dem Angriff, wo auch gefolgt ist auf andere Vorkommnisse, wo man wirklich Anschläge nennen kann. Also das, was in Mannheim passiert ist, war ein Islamist aus Afghanistan. Das, was in Solingen passiert ist, war ein Islamist aus Syrien. Das, was in Magdeburg passiert ist, war ein schwieriger Fall. Das war ein saudischer Muslimhasser, der aber auch die Deutschen gehasst hat. Also kurz gesagt, da sind einige Ereignisse passiert in einer Reihe. Und das Gemeinsame daran war, dass es immer Einwanderer aus muslimischen Ländern waren, die die Gewalttaten begangen haben. Und irgendwann nach Aschaffenburg war die Wut beim Friedrich Merz so gross, dass er gefunden hat, jetzt darf es mit der Migrationspolitik nicht mehr so weitergehen wie vorher. Natürlich wäre es auch möglich gewesen, zu sagen, ja, was können wir eigentlich machen, um uns besser vor psychisch kranken Gewalttätern zu schützen. Das ist aber ganz eine andere Frage natürlich. Politisch hätte Friedrich Merz gewusst, die Alternative für Deutschland wartet nur darauf, die Ereignisse von Mannheim bis Aschaffenburg für den Wahlkampf zu nutzen. Und er war der Meinung, er müsse dem etwas entgegensetzen. Und dann war er bereit, auf einmal das Tabu zu brechen, dass er gesagt hat, ich nehme auch Stimmen von der AfD an, wenn es nur so etwas gibt, was er dann Asylwende genannt hat.
Ich bin nicht länger bereit, nur weil möglicherweise die Falschen zustimmen, im Deutschen Bundestag das Richtige nicht mehr zur Abstimmung zu stellen. Das mache ich nicht mehr.
Was hat denn die Asylwende beinhaltet und war die überhaupt durchsetzbar gewesen?
Also wie gesagt, es geht im Wesentlichen darum, Grenzen zu schliessen von Asylsuchenden. Und es geht darum, die Leute zu inhaftieren, die man ausser Landes bringen möchte, weil sie sowieso kein Asyl in Deutschland verdient haben. Im zweiten Fall geht es um aktuell etwa mehr als 40'000 Menschen, also wo, wie es im Behördenjargon heisst, vollziehbar ausreisepflichtig sind. Also die müssten das Land eigentlich verlassen. Im ersten Fall, wo es um Asylsuchende an den Grenzen geht, um die Grössenordnung zu sagen, letztes Jahr sind etwa 200'000 Menschen nach Deutschland gekommen, um Asyl zu suchen. Im Jahr davor waren es etwa 350'000 gewesen. Ja, also die Frage, ob das möglich ist, so eine Asylpolitik zu verfolgen, als ein grosses Land wie Deutschland. Für kleine Länder stellt sich die Frage immer ein bisschen anders. Aber für ein grosses Land wie Deutschland, das grösste Land in der Europäischen Union, da gibt es viele Facetten von der Antwort. Auf der rein polizeilichen Ebene kann man sagen, ja, das kann man probieren. Zwar hat Deutschland 4'000 Kilometer Grenzen rund um sich herum, mit 8 Anrainerstaaten, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also das ist etwas, wo die heutige Polizei sicher deutlich überfordert. Davon zu reden, dass man da mehr Grenzen bringt, so weit ist man noch nicht. Und man kann Leute natürlich schon zurückweisen an der Grenze. Das macht Deutschland auch jetzt schon, aber eben nicht, wenn sie sagen, man würde Asyl in Deutschland. Denn die rechtliche Frage ist einerseits eine komplizierte, andererseits eine einfache. Einfach gesagt ist es so, dass nach europäischem Recht nicht erlaubt ist, dass ein Land, ein Mensch, der an der Grenze steht und sagt, ich würde Asyl in Deutschland oder in der Schweiz, den Eintritt ins Land zu verwehren. Das heisst, das Land ist aber auch nicht verpflichtet, ihm Asyl zu verleihen, sondern dann fängt das Verfahren an und das Land muss prüfen, ob der Mensch überhaupt Asyl verdient hat in dem Land. Und da ist das Land frei, nachher zu sagen, nein, der Mensch hat kein Asyl verdient und muss das Land wieder verlassen. Aber die Leute an der Grenze direkt zurückzuweisen, ist nach europäischem Recht nicht erlaubt. Kompliziert ist es, weil einerseits das deutsche Aufenthaltsrecht eigentlich seit Anfang der 90er Jahre sagt, wer durch ein sicheres Drittland nach Deutschland gekommen ist, hat eigentlich in Deutschland kein Asyl mehr verdient. Und einerseits gibt es die sagen, nationales Recht ist wichtiger als europäisches Recht und deswegen können wir machen, was wir wollen an der Grenze. Und dann gibt es die noch, und da gehört die CDU von Friedrich Merz dazu, die sagt, wir berufen uns auf eine Ausnahmeklausel in den europäischen Verträgen, wo sagt, dass wenn ein Notstand herrscht und die öffentliche Ordnung gefährdet ist in einem Land, dann darf das Land die Asylgesetzgebung so anwenden, wie sie es selber für richtig oder für notwendig halten. Ob Deutschland sich auf den Notstandsartikel bezieht, ist umstritten. Die meisten Fachleute, die ich lese, sagen nein. Sicher ist, dass der Europäische Gerichtshof oder darüber würde urteilen, bis jetzt alle die Versuche von anderen europäischen Ländern etwas Ähnliches zu machen und sich auf den gleichen Artikel zu beziehen, alle abgelehnt worden sind. Also die Chance, dass ausgerechnet Deutschland würde die Ausnahme zugestehen, die Chance ist nicht sehr groß. Also es gibt auch rechtliche Probleme mit deren Idee und das gilt auch für die Idee, Leute, die man ausschaffen will, unbefristet in Haft zu nehmen. Also das ist etwas zum Beispiel, wo das Bundesverfassungsgericht ganz bestimmt in dieser Form nicht würde genehmigen.
Wie das Gericht darauf reagieren würde, ist offen. Was würde es denn heissen, wenn es tatsächlich probiert, für auch für die umliegenden Länder, für Europa?
Ja, das ist etwas, wo einem aus Schweizer Sicht zum Beispiel schon ein bisschen Sorgen sollte machen. Also klar ist, dass wenn Deutschland alle Asylsuchenden an der Grenze zurückweist, dann bleiben die logischerweise in Österreich, in der Schweiz, in Polen, in den Niederlanden, in Luxemburg. Die Länder haben alle kein Interesse daran, noch mehr Asylsuchende aufzunehmen. Es kommt dazu, dass wir im Fall von der Schweiz, Österreich, auch Tschechien, es Länder sind, die überhaupt schon im Vergleich zu ihrer Pro-Kopf-Zahl sehr vielen Menschen Asyl geben. Und die haben eigentlich kein Interesse daran, noch mehr Asylsuchende aufzunehmen. Und entsprechend wird man dann, wenn Deutschland ernst macht, bei den Nachbarn schon sehr kritisch sein und vielleicht auch mit Gegenmassnahmen reagieren. Also in der Schweiz wird sicher die Forderung aufkommen, dass die Schweiz das Gleiche, was Deutschland an seinen Grenzen macht, jetzt gegenüber Italien macht. Also Grenzen im Tessin so abriegelt, dass aus Italien keine Flüchtlinge mehr in die Schweiz kommen, so wie es Frankreich schon seit längerem versucht, gegen Italien zu machen. Und wenn das alle machen, rund um Deutschland herum, es sind ja viele Nachbarn, dann löst das eine Kettenreaktion aus, die am Schluss Auswirkungen hat bis an die EU-Aussengrenze. Und es gibt viele Fachleute, die sagen, wenn Deutschland, ein grosses Land im Zentrum, so etwas macht, dann ist es möglich, dass das ganze europäische Asylsystem zum Einsturz kommt. Und darunter würde auch Deutschland leiden, vermutlich. Wenn ein kleines Land wie Dänemark so etwas macht, ist es ein weniger grosses Problem. Aber ein grosses Land wie Deutschland sind da ein bisschen tempobunden.
Wir schwätzen im Konjunktiv, weil der Antrag ist zwar bei einer ersten Abstimmung eben zusammen mit Stimmen von der AfD durchgegangen, aber bei einer zweiten Abstimmung, wo man nachher auch sieht, was das für eine riesige Kritik vorruft, wo auch Angela Merkel sich gemeldet hat und gesagt hat, es ging nicht, ist dann runtergefallen. Warum macht er das?
Ja, er hat die ein bisschen eigenwillige und offen widersprüchliche Strategie gewählt, die AfD mit Schwäche, indem er mit ihrer zusammenarbeitet. Wenigstens punktuell. Und Aus seiner Sicht war es notwendig, das zu machen, um die eigene Glaubwürdigkeit zu bewahren. Es war ja so, dass die AfD im Bundestag, das sagt man nicht so gern, aber sie hat im Bundestag die Möglichkeit gehabt, CDU, CSU brutal bloßzustellen, indem sie nämlich gewisse Anträge von der CDU-CSU selber eingebracht hat, also ihre eigene, und dann hat sie die CDU dazu gezwungen, gegen ihren eigenen Vorschlag zu stimmen, nur damit sie nicht mit der AfD stimmt. Und das hätte Merz vermeiden. Aber es war ein hochriskantes Unterfangen, wo in der eigenen Partei erheblich für Unruhe gesorgt hat und wo natürlich jetzt auch für Unruhe sorgt, was den Weiterbestand von der Brandmauer angeht, weil der Friedrich Merz findet die AfD widerlich. Wirklich widerlich. Er gibt den Leuten von der AfD nicht die Hand, er grüßt sie nicht. Er findet alles, was die verkörpert, schrecklich. Oder? Und er sagt immer, und jetzt sagt er es noch viel mehr, dass er alles tun wird, damit die Partei nie Macht überkommt in Deutschland. Oder? Und wenn er jetzt betüret, dass die Brandmauer weiter hebt, dann meint er damit, CDU-CSU wird sich nicht an einer Regierung mit der AfD beteiligen. CDU-CSU werden die AfD nicht in eine Regierung holen. Man wird nie gemeinsame Anträge im Bundestag oder in andere Parlamente einbringen und so fort. Und ich glaube ihm, dass er überzeugt ist von dem Kurs. Umso schwerer verständlich finde ich, ist es, dass er trotzdem zu dem Manöver letzte Woche handboten hat.
Kann man denn schon sagen, ob man jetzt das genützt oder geschadet hat?
Nein, das kann man noch nicht so gut sagen, weil am besten sagen kann man es ja mit anhand von Umfrageresultaten. Es gibt zwar im Moment fast tägliche Umfragen, es gibt aber erste Umfragen, die darauf hindeuten, dass es eher der AfD, die Grünen und der SPD genützt hat und die CDU eher ein bisschen geschadet hat. Aber ich würde jetzt noch nicht viel auf die ersten Umfragen gehen. Es kann sein, ich glaube, eine vorsichtige These wäre oder Hypothese wäre, dass es der CDU jedenfalls nicht genützt hat. Ich glaube, das ist ziemlich sicher.
Stand heute, wird der Friedrich Merz Bundeskanzler von Deutschland oder nicht?
Von dem bin ich ziemlich überzeugt. Also man muss einfach sehen, dass der Vorsprung von der CDU und CSU so gross ist auf den Rest der regierungsfähigen Parteien. Also die zweitstärkste Partei ist ja die AfD mit etwa 22%. Und die CDU-CSU haben etwa so 30 und Grüne und SPD haben etwa 15. Und der Abstand ist so riesig, dass es eigentlich ziemlich klar ist, dass Christdemokraten die Wahl gewinnen sollten.
Und mit wem werden sie regieren denn?
Ja, ich würde mich da auch festlegen. Ich bin ziemlich sicher, dass der Friedrich Merz neuer Bundeskanzler wird und dass er mit den Sozialdemokraten regieren wird nach der Wahl. Es gibt jetzt natürlich bei den Sozialdemokraten schon solche, auch bei den Grünen, die sagen, also mit dem Friedrich Merz kann man gar nicht mehr regieren, weil der ist ja jetzt auf einem so kompromisslosen Trip und ist gar nicht mehr bereit, über gewisse Sachen zu verhandeln, zum Beispiel den 5-Punkte-Plan in der Asylpolitik. Und entsprechend kann man mit ihm eigentlich auch nicht regieren. Und ich glaube, das ist jetzt mehr Wahlkampf-Getöse von diesen Parteien als wirkliche Festlegung für die Situation nach der Wahl. Weil nach der Wahl ist allen bewusst, dass, wenn es einen riesigen Streit darum geben würde, wer überhaupt noch will mitregieren und kann mitregieren und so, die einzige Partei, die von dem wiederum wird profitieren, wäre auch die AfD. Und es gibt auch natürlich in all diesen Parteien ein echtes Verantwortungsgefühl. Deutschland geht es nicht gut, es geht dem Land wirtschaftlich nicht gut, es geht ihm gesellschaftlich nicht wirklich gut. Und jetzt noch eine Phase zu haben, eine monatelange Phase, wo man irgendwie versucht, eine Regierung zusammenzustümpern und es geht nicht so richtig oder so. Es wissen alle, dass sich das Deutschland eigentlich nicht kann leisten kann. Und das wird schon gewisse disziplinierende Effekte auf alle Parteien haben. Auch auf den Friedrich Merz natürlich.
Das heisst, das System ist stabiler, als man es von außen wahrnimmt.
Ja, das glaube ich schon. Letzte Woche ist eine außergewöhnliche Situation eingetreten. Und man muss auch sagen, dass die Instabilität, die da zu spüren war, mit einer absolut historisch ungewöhnlichen Situation zu tun hat. Nämlich mit der Tatsache, dass wir eigentlich eine Minderheitsregierung haben von Grünen und SPD mit dem Kanzler Olaf Scholz, der eigentlich gar nicht mehr richtig regieren kann, weil die FDP aus der Regierung austreten ist. Wenn das Parlament, den Bundestag, wo zwar noch takt, aber wo es gar keine feste Mehrheit mehr gibt. Also es gibt keine Opposition und es gibt keine Regierung mehr. Der Friedrich Merz in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hat ein Politologe gerade geschrieben, hat sich als Winterkanzler versucht, also sozusagen als Gegenkanzler, oder? Weil er kann ja andere Mehrheiten schaffen. Also das ist eine Situation, die es einfach so in der Bundesrepublik eigentlich gar nicht gibt, wo die Verfassung eigentlich auch sollte vermeiden. Und Brandmauer gehört zu dieser Stabilität natürlich auch dazu. Gleichzeitig, sobald sich da Bewegungen ergeben und sobald der Brandmauer ein paar Ziegel rausfallen, dann sieht man, dann kann es dann auf einmal ziemlich schnell, ziemlich luften. Und das ist letzte Woche passiert. Aber insgesamt ist Deutschland immer politisch noch ein sehr stabiles Land. Jetzt auch zum Beispiel, wenn man es mit Frankreich vergleicht, wo eigentlich seit der Parlamentsauflösung von Emmanuel Macron vor einem Jahr keine wirklich handlungsfähige Regierung hat und das Parlament, wo in drei gleich grosse Blöcke gespalten ist, so, dass man eigentlich gar nicht mehr Gesetze erlassen kann. Und an dem Punkt ist Deutschland auf keinen Fall.
Danke, Dominik.
Ist gern geschehen.
Das war's gsi mit der aktuellen Folge von «Apropos» über den deutschen Bundeswahlkampf. Verschiedene Texte und Analysen von Dominik Eigenmann zur letzten Woche, aber auch allgemein zu der Wahl, die wir euch sehr gerne im Episodenbeschrieb verlinken. Ich heiße Philipp Loser. Diese Folge hat der Tobi Holzer produziert. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann, ciao zusammen.